Nun geht es um eine Gewalttat, die schon Mitte Juli 2021 stattgefunden hat. Der Angeklagte ist ein junger Mann mit Kampfsporterfahrungen. Der Ort des Geschehens ist der Hans-Albers-Platz auf St. Pauli. Die Transfrau Samia und eine Gruppe junger Männer, zu denen auch der Angeklagte gehört, geraten in Streit, weil vermutlich abwertende Bemerkungen gegenüber Samia gemacht wurden. Sie will sich das nicht gefallen lassen und fordert Respekt ein. Es kommt kurz zu einem Hin- und Hergeschubse, dann trifft Samia einen Schlag. Zwei Zeuginnen sagen aus, dass niemand diesen Schlag hätte kommen sehen können. Die Zeuginnen waren entsetzt, was ein solcher Schlag bewirken konnte, nämlich dass Samia nach hinten umfiel, das Bewusstsein verlor und ins Krankenhaus musste. Die Erinnerung an das Geschehen hat sie verloren, noch heute ist sie stark traumatisiert und arbeitsunfähig. Den Prozess ebenfalls beobachtet hat Burkhard Müller-Sönksen. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Er ist bekannt als FDP-Politiker in Hamburg und Berlin. Außerdem war er in der hamburgischen Bürgerschaft Vorsitzender im Rechtsausschuss und er ist Rechtsanwalt. Der Gerichtssaal war ja bis auf den letzten Platz gefüllt. War das also ein besonderer Prozess?
Ich glaube, das ist ein ganz besonderer Prozess und ich finde es auch sehr gut, dass die Öffentlichkeit an einem solchen Prozess teilnimmt und wahrnimmt, jemanden bewusstlos zu schlagen, wenn man nicht nur Kampfsporterfahrungen hat, sondern auch in Wettbewerben teilnimmt. Also man übt sozusagen den anderen mit einem Schlag K.O. zu hauen, das ist ja Ziel einer Kampfsportart. Das ja macht mich sprachlos und wir sind in 2023 und ich bin auch wirklich entsetzt, dass erst nach anderthalb Jahren so ein Prozess durchgeführt wird, auch bei dieser guten öffentlichen Wahrnehmung des Prozesses. Anderthalb Jahre heißt auch anderthalb Jahre zu spät. Generalprävention. Das heißt also, Generalprävention bedeutet, dass andere Menschen sehen, dass man das nicht tut. Dass man nicht andere Menschen niederschlägt und erst recht nicht aufgrund ihrer sexuellen Selbstbestimmung.
Das ist zwar jetzt am ersten Prozesstag noch nicht zur Sprache gekommen, es könnte aber sein, dass dem Angeklagten die Tat auch wirklich zugerechnet werden kann, vermutlich mit einer Videoaufzeichnung. Er hatte am Anfang des Prozesses die Gelegenheit, sich zu äußern, hat aber geschwiegen. Er hätte doch jetzt sich endlich entschuldigen können.
Es ist von der Rechtsordnung her zugelassen. Man darf oder muss sich nicht selber belasten, aber man kann natürlich sich auch zum Beispiel durch eine Entschuldigung entlasten. Ich würde als Anwalt übrigens immer auch meinem Mandanten, wenn er es denn getan hat, auch empfehlen zu sagen, entschuldige dich bitte anständig, weil das ist ja auch ein Stück Traumatisierungsbewältigung. Und das Opfer hat ja selber mehrfach den Verhandlungstermin dort verlassen, weil sie offensichtlich schwer traumatisiert gewesen ist und es teilweise eben nicht ertragen konnte, was dort gesagt worden ist.
Ja, was mir irgendwie merkwürdig aufgefallen ist, dass der Verteidiger immer fragte, ja, wie viel Alkohol war das dann wirklich? Wie hoch waren die Schuhe? Hatten Sie vielleicht einen schlechten Stand? Und haben Sie eventuell Bekleidung getragen, die provozierend hätte wirken können? Also das fand ich wirklich schwer zu ertragen, solche Fragen.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich will allerdings tatsächlich unterscheiden in berechtigten Fragen. Wenn ein Opfer alkoholisiert ist, kann es sein, dass das Opfer quasi selber, ich nenne das jetzt mal, unstabil auf seinen eigenen Füßen steht. Das heißt, es schwankt. Und er will vielleicht darauf hinaus, und das ist als Verteidiger sein gutes Recht, hinterher zu sagen, das Opfer war sowieso schon nur noch halb auf den Beinen und es wär von alleine umgefallen. Und es kann nicht an der Schwere des Schlages gelegen haben, dass er dann hinten auf den Kopf gefallen ist. Die Frage nach dem Aussehen ist wirklich von der Verteidigung fast schon sehr unangemessen. Und ich habe mich persönlich auch gewundert, dass die Richterin bei dieser Frage nicht dazwischen gegangen ist. Denn es darf nach unserer Rechtsordnung keine Rolle spielen, wie man sich kleidet. Und der Angeklagte kann sich so oder so in Wahlfeststellung nicht zugute halten, dass ihn die Kleidung provoziert haben könnte. Das liegt dann an ihm, aber nicht an jemandem, der in Deutschland, in einem freien Land, sich so kleiden und benehmen kann und darf, wie es denn so ist.
Und außerdem war das Ganze auf St. Pauli. Da ist sowieso ein buntes Volk unterwegs und jeder möchte was Besonderes sein. Das weiß man.
Ich würde tatsächlich sagen, das, was ich gerade gesagt habe, dürfte auch im Blankenese, im spießigen Blankenese oder in Wellingsbüttel oder im Poppenbüttel gelten. Aber auf St. Pauli erst recht. Wer dorthin geht, kann nicht erwarten, dass er nicht ganz besondere Personen mit besonderer Aufmerksamkeit sieht. Meine Güte, man geht doch nahezu deswegen dahin, um eben das bunte menschliche Treiben zu sehen.
Jemand, der Kampfsporterfahrung hat, darf der dieses Wissen eigentlich in einer Alltagsstreitsituation einsetzen?
Es gibt eine Rechtsprechung, die sagt, man muss schon einen Gegenstand in der Hand haben oder am Fuß haben, zum Beispiel einen Stiefel, der also besonders hart ist, um das dann als Waffe einzusetzen. Wir haben ja ein Strafgesetzbuch, welches unterscheidet in normaler Körperverletzung und in gefährlicher Körperverletzung. Gefährliche Körperverletzung hat einen sehr viel höheren Strafrahmen. Das heißt, man kann die Strafe sehr viel höher ansetzen. Und eine Waffe ist ein Messer, eine Pistole, eben aber auch ein Schlagstock. Und da gibt es einige Beispiele bei einer gefährlichen Körperverletzung, wo man sagen könnte, was allerdings wirklich juristisch, wirklich vom Tatgeschehen her abhängt, dass auch ein gezielter Einsatz eines körperlich trainierten Handschlages dazu führt, dass es dann auch eine gefährliche Körperverletzung sein kann. Die Staatsanwaltschaft hat nach der Akte jedenfalls noch nicht auf gefährliche Körperverletzung ermessen. Die Anklage lautet auf Körperverletzung, also nicht gefährliche Körperverletzung, in diesem einen Fall. In dem zweiten Fall, den wir noch gar nicht gehört haben, der auch mit unserer Samia hier nichts zu tun hat, der in Billstedt stattgefunden hat, wo der Angeklagte ja ebenfalls Täter gewesen sein soll, da ist offensichtlich auch eine Waffe im Spiel. Und deswegen wird er vermutlich dort auch einen höheren Strafrahmen erwarten können und erwarten müssen.
Samia hat ja gesagt, weil ich so bin, wie ich bin, werde ich angegriffen. Das nehme ich nicht hin.
Und das ist auch völlig richtig. Und ich bin deswegen auch nicht nur politisch, sondern auch als Mensch oder als Verteidiger und Anwalt dort zu diesem Prozess hingekommen. Denn ich bin der Auffassung, dass jemand wie Samia so sein soll und darf, wie sie ist. Wir sind in einem freien Land und ich bin stolz darauf, dass wir so weit gekommen sind. Wir sind Gott sei Dank nicht in Polen oder in anderen Ländern, wo man gegen die Regenbogen-Community, gegen sozusagen aktiver, auch gesellschaftlich vorgeht. Und das müssen sich auch alle diejenigen jetzt auch angewöhnen und durch die Rechtsordnung darauf hingewiesen werden, die hier in diesem Land offensichtlich in anderen Inseln und Gruppierungen groß sind. Wer in Deutschland lebt, sollte sich auch an dieses deutsche Recht und auch an diese deutschen Gepflogenheiten gewöhnen. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, dass wir in diesem Prozess das auch mal aufarbeiten.
Es wird noch zwei weitere Verhandlungstage geben. Was werden wir vermutlich da noch erleben?
Also einmal sind ja noch zwei Zeugen nicht gekommen, weil die mündliche Verhandlung um 16 Uhr beendet werden musste. Das heißt also, wir werden in der nächsten Sitzung noch zu diesem Fall zu Samia zwei Zeugen hören. Ich weiß allerdings, da ich die Akte nicht kenne, ich vermute, das sind vielleicht auch weitere unbeteiligte Zeugen, jedenfalls keine Polizisten, die das auch vor Ort gesehen haben dürften. Und dann wird natürlich in der nächsten mündlichen Verhandlung, wenn ich das richtig verstanden habe, das Video gezeigt. Der Vorfall ist teilweise durch eine Videoaufnahme belegt und über die Videoaufnahme konnte dann auch überhaupt der Täter ermittelt werden, weil man ihn dann offensichtlich auch erkannt hat. Denn der Täter ist mit seinen Jugendlichen, nachdem die Samia niedergeschlagen und hart auf den Boden aufgeschlagen ist, sind sie ja geflüchtet und haben sich der Situation nicht gestellt. Das ist ja auch noch etwas, das ist ja sowas wie Fahrerflucht und ja auch schon ein Schuldeingeständnis, wenn man sich da so aus dem Staub macht.
Das war der Rechtsanwalt und FDP-Politiker Burkhard Müller-Sönksen im Interview. Der zweite Prozesstag ist am nächsten Dienstag schon um 9 Uhr früh im Strafjustizgebäude Sievekingenplatz.